ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Konrad Spremberg. Einige von Berlins besten Ingenieurinnen und Architekten werden an der Technischen Universität ausgebildet. Ausgerechnet. Dort, wo schlaue Studierende genau wissen, wie man mit kaputten Gebäuden umgeht, sind Gebäude kaputt. Es regnet rein, sowieso. Und jetzt ist plötzlich das komplette Hauptgebäude geschlossen. Studierende haben die Nase voll. RBB24-Reporter Nico Hecht hat sich heute beim spontanen Protest umgehört.
Werden wir das hinnehmen?
Nein!
Werden wir das hinnehmen?
Nein!
Laut und wütend fällt heute die Reaktion der TU-Studierenden auf die Schließung des Hauptgebäudes aus. Bisher die folgenschwerste Auswirkung von etlichen Gebäudeschäden der Uni, sagt Student Friedrich Lauenstein vom Bündnis Campus Sanieren. Schimmel überall, sagt er, im Physikgebäude funktioniere kaum eine Steckdose. Und am augenfälligsten seien die Dachschäden. Eimer und Mauertuppen, die Wasser auffangen, sehe man überall.
Die sieht man in der Mensa, die sieht man im Mathegebäude, die sieht man im Physikgebäude. Und die stehen einfach rum, weil wenn es regnet, weiß man, da wird ein Wasserfall runterkommen. Es gibt einen Instagram-Account, der das dokumentiert, wie es in den Fluren schwimmt. Also 22 Gebäude hatten schon Wasserschäden.
Nach einer Begehung mit der Feuerwehr sind die Eingänge zum Hauptgebäude nun mit rot-weißen Flatterbändern seit dem Wochenende abgesperrt. Erklärung: Brandschutzprobleme. Damit fehlen den Studierenden wichtige Vorlesungssäle. Viele mussten heute erst einmal klären, wo ihre Lehrveranstaltungen nun stattfinden. Charlie Maas wollte eine Informatik-Erstsemester Vorlesung besuchen. Die sollen nun online stattfinden, via Zoom oder als aufgenommene Videovorlesung. Eine schlechte Alternative, so Charlie.
Weil nicht alle haben die Möglichkeit, so einen leiseren Raum zu finden, wo die diese Vorlesung schauen können. Und so die Qualität der Bildung ist nicht die gleiche, wenn man nicht die ProfessorInnen Fragen stellen kann.
Betroffen wären etliche Studienanfänger, sagt Friedrich Lauenstein von der studentischen Studienberatung. Die Studierenden aller Ingenieurstudiengänge alleine würden im Hauptgebäude, im Audimax oder im drittgrößten Saal mit insgesamt fast 2000 Plätzen eigentlich die grundlegenden Mathevorlesungen hören. Ausweichräume mit so viel Platz gäbe es nicht, heißt für viele also Online-Unterricht. Was nicht zu dem passe, wie die Ingenieurstudiengänge hier eigentlich ausgerichtet seien.
Da sind Sachen, da braucht man Gemeinschaft. Da muss man mit den Leuten in Gruppenarbeit Sachen lösen. Da kann man nicht sich online zusammenschalten und jeder macht sein eigenes Ding, sondern man sitzt hier bis abends spät und löst die Aufgaben. Und wenn das nicht möglich ist, weil Lernräume gestrichen werden, weil die Gebäude einfach dicht sind, dann findet dieser Austausch nicht statt.
Das Hauptgebäude sei dabei nur die Spitze des Eisberges. Die Liste der Gebäudeschäden sei lang. Der Sanierungsstau liegt laut TU insgesamt bei 2,4 Milliarden Euro. Nun diskutiert man im politischen Raum, wer welche Verantwortung dafür trägt und wie man weiter damit umgeht.
RBB24-Reporter Nico Hecht war das. Inzwischen hat die Unileitung mitgeteilt, sie richtet einen Krisenstab ein, vor allem damit die Lehrveranstaltungen neu organisiert werden. Dafür soll es dann andere Orte geben. Die Bundeswirtschaftsministerin ist mit Versprechen gekommen. In der PCK-Raffinerie in Schwedt war heute Katharina Reiche zu Besuch und hat gleich zwei Dinge versprochen. Erstens, alle Jobs sind sicher bis Jahresende. Die Beschäftigungsgarantie wird verlängert. Und zweitens, es gibt eine Stange Geld, mehr als 300 Millionen Euro, damit in Schwedt eine Produktionsanlage für nachhaltiges Kerosin neu entstehen kann. RBB24-Reporter Philipp Barnsdorf war vor Ort und erklärt jetzt, was das für die Zukunft des Standorts bedeutet.
Ab 2030 wollen die Firmen Enertrak und Safra auf dem Gelände der PCK-Raffinerie synthetisches, nachhaltiges Flugzeugkerosin herstellen. ESAF nennt sich dieses Projekt. Damit es funktioniert, braucht es zunächst CO2. Das fällt in einer naheliegenden Papierfabrik an und könnte in der Raffinerie weiterverarbeitet werden. Außerdem wird grüner Wasserstoff benötigt. Der könnte über eine Pipeline geliefert werden, wie Jan Toschka, Geschäftsführer von Safra, erklärt.
Wenn die Wasserstoffpipeline liegt, dann werden dort viele Wasserstoffproduzenten einspeisen. Wir werden einen sogenannten On-Site-Elektrolysateur haben. Das heißt, auf dem Gelände der PCK wird ein weiterer Elektrolyse stattfinden, also Wasserstoff erzeugt werden.
Bund und Land fördern das Projekt mit insgesamt 350 Millionen Euro. Einen entsprechenden Förderbescheid hat Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche heute übergeben.
Synthetisches Kerosin zu produzieren aus Wasserstoff, aus CO2 für einen europäischen Markt ist ein absolutes Novum. Und es wird hier in Brandenburg und Schwedt entstehen.
Geld ist also da, um die Raffinerie umzurüsten von der Verarbeitung fossilen Rohöls hin zu nachhaltigen Kraftstoffen. Aber es sind auch noch Fragen offen. Nach wie vor gehört die Raffinerie mehrheitlich dem russischen Staatskonzern Rosneft. Den hat die Bundesregierung zwar entmachtet und die Bundesnetzagentur als Verwalterin eingesetzt, aber unklar ist, ob der Plan juristisch wasserfest ist, wenn die Bundesregierung nicht Besitzerin, sondern nur Verwalterin ist.
Ich will gern zugeben, dass die Prüfung, was jetzt möglich ist, lange dauert. Der Treuhänder, die Bundesnetzagentur, bitte ich um Verständnis, betritt hier auch Neuland.
Offen ist insbesondere, ob Enertrak und Safra das Grundstück auf dem Gelände der Fabrik dauerhaft für ihre neue Produktionsanlage nutzen dürfen. Es gibt also noch viel zu tun für Ministerin Reiche und ihre Mitarbeiter. Das gilt übrigens nicht nur für die Transformation des Standorts. Russland hat die Lieferung kasachischen Öls gestoppt. Derzeit verhandelt die Ministerin mit Polen über alternative Lieferrouten.
Zu den Verhandlungen mit Polen, auch hier bitte ich um Verständnis, dass ich aus laufenden Gesprächen nicht berichte, außer dass die auch übers Wochenende fortgeführt wurden.
Auch hier heißt es also für die Schweterinnen und Schweter, Geduld haben. Lösungen sind angestoßen, aber in trockenen Tüchern sind sie noch nicht.
Aus Schwedt war das rbb24-Reporter Philipp Bahnsdorf. Zum ersten Mal wird in Brandenburg ein AfD-Politiker hauptamtlicher Bürgermeister. Ist gestern gewählt worden, gleich im ersten Wahlgang in Zedernick im Landkreis Oberhavel. Unser Regionalreporter für Oberhavel ist Carsten Zumack und der fasst jetzt zusammen. Wer ist René Stadtkewitz?
Der Mann ist 61 Jahre alt, Unternehmer und aber auch gewissermaßen Politikprofi. Einige Jahre saß Stadtkewitz im Berliner Abgeordnetenhaus für die CDU, war dort bau- und wohnungspolitischer Sprecher. Dann hat er sich mit den Christdemokraten aber überworfen, nachdem er sich gegen einen Moscheeneubau in Berlin-Pankow eingesetzt hatte. Und dann lud er auch noch die niederländischen Rechtspopulisten Wilders ein. Daraufhin der Rauswurf. Stadtkewitz gründete daraufhin eine eigene Partei namens Die Freiheit, ohne Erfolg. Vor 3 Jahren dann zog er nach Zedenick, trat hier in die AfD ein, macht Kommunalpolitik. Selbst bezeichnet er sich als konservativ.
Und Stadtkewitz musste gar nicht in die Stichwahl, er hat die Bürgermeisterwahl direkt deutlich gewonnen. Unser Reporter analysiert, welche Rolle bundespolitische Themen für diesen Erfolg haben dürften.
Naja, natürlich profitierte er auch vom Rückenwind aus Land und Bund, wo die AfD ja überall zulegen kann und die Performance der Bundesregierung ja auch nicht gerade üppig ist. Doch das sieht er selbst als zweitrangig an, geht davon aus, dass kommunale Gründe die Hauptrolle für den klaren Sieg gespielt haben dürften. Man muss sich vergegenwärtigen, dass Zedenick zuletzt wenig Glück hatte mit seinen Bürgermeistern. Der eine zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen. Der Nachfolger meldete sich nach wenigen Tagen krank, ward nie wieder gesehen, wurde am Ende abgewählt. Und zur Neuwahl verzichteten CDU, SPD, Grüne, Linke allesamt auf Gegenkandidaten. Die 3 Mitbewerber eher schwach und damit war das Feld gewissermaßen bestellt für die AfD. Deren Kandidat, der einzige mit Politikerfahrung, der einzige, der in der Region aufgewachsen ist und der kommt auch noch recht eloquent rüber, gehört wohl nicht zu den Radikalen in der Partei.
Und das ist jetzt eben was Neues. Ein Politiker der AfD Brandenburg, die der Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch einstuft, wird Bürgermeister. Welche Auswirkungen könnte das haben?
Naja, aus der Wirtschaft waren schon warnende Worte zu hören, wonach ein AfD-Rathauschef vielleicht den einen oder anderen Investoren verschrecken könnte und vielleicht auch Touristen wegbleiben, hat mir heute auch eine Frau in einer Straßenumfrage gesagt. Alles Quatsch, erwidert der künftige Bürgermeister. Investoren würden verlässliche Rahmenbedingungen schätzen, um schnell ihre Projekte umsetzen zu können. Alles andere sei Nebensache. Ich denke mal, das wären ganz spannende Wochen und Monate hier in Zedenick.
Reporter Carsten Zumack aus Oberhavel. Dort in Zedenick ist René Stadtkewitz von der AfD zum Bürgermeister gewählt worden. Gute Nachrichten vom Nollendorfplatz. Fast alles fährt wieder. Also, eine Rolltreppe läuft heute nicht, aber in letzter Zeit sind von 4 U-Bahn-Linien, U1, U2, U3, U4, 3 nicht gefahren. Und so war der Nolli, der eigentlich Knotenpunkt, Umsteigestation für so viele war, fast nur noch ein U2-Bahnhof. Am Wochenende sind die Bauarbeiten zum Ende gekommen. RBB24-Reporterin Helena Dähler ist heute an dem 120 Jahre alten Bahnhof ausgestiegen.
Nollendorfplatz.
Umsteigen am Nollendorfplatz von der U2 auf die anderen Linien geht wieder.
Übergang zur U1, U3 und U4.
Das hat schon ein bisschen lang gedauert, muss ich sagen. Also ein bisschen zu lang.
Sagt Anton über die rund 4 Monate, in denen er sich neue Wege suchen musste.
Musste ich laufen oder Fahrrad fahren? Also war schwierig. Ich bin ein paar Mal zu spät gekommen deswegen auch, aber ja, zum Glück fährt die jetzt wieder.
Die Tunneldecke musste saniert werden, weil von den Straßen, die darüber verlaufen, Wasser durchgesickert ist. Das war aufwendig und erklärt die lange Bauzeit. 400 Tonnen Beton und 30 Kubikmeter Sand mussten aufgrund der engen Platzverhältnisse mit Schubkarren über den Aufzug im Lüftungsschacht transportiert werden. So schreibt es die BVG in einer Mitteilung. Die Deadline für das Ende der Bauarbeiten, der 11. Mai, also heute, wurde eingehalten.
Gut, gut, weiter so,
lobt Fahrgästin Karina. Sie ist froh darüber, dass die Baustelle durch ist. Aber
egal, ob jetzt mit Bus oder hier mit U-Bahn, die U6 geht ja schon seit, was weiß ich, gefühlt schon Jahre nur bis Kutschumacherplatz. Also die Berliner kennen gar nichts anderes mehr außer Baustellen.
Wir können auch pünktlich, verkündet die BVG humorvoll mit Blick auf den rechtzeitigen Abschluss der Bauarbeiten auf einem riesigen Sticker am U-Bahnhofeingang. Aber wie lange die Freude währt? Laut BVG müsse in diesem Jahrzehnt, also in den nächsten 3,5 Jahren, noch der angrenzende Tunnel am Nollendorfplatz saniert werden.
Nach der Sperrung ist in Berlin halt immer auch ein bisschen vor der Sperrung. Naja, RBB24-Reporterin Helena Dähler über den U-Bahnhof Nollendorfplatz, wo seit heute wieder alle Linien durchfahren.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Gela Braun und Silja Sodke. In manchen Berliner Stadtteilen nimmt das Müllproblem überhand. In der Heideck-Siedlung in Neukölln ist es besonders schlimm. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz hat dort deshalb das Projekt Heidecks ohne Müll initiiert. Dabei ist auch ein Null-Müll-Kochbuch entstanden mit Rezepten der Bewohnerinnen und Bewohner, wie man aus Lebensmittelresten noch etwas Leckeres kochen kann, statt sie wegzuwerfen.
Perfekt. Einfach nur perfekt. Ist lecker.
Christina Lorenzen wirft niemals überreife Bananen weg. Die 66-Jährige zerkleinert sie, mischt Haferflocken drunter und backt Kekse daraus. Ein superschnelles Resterezept, was auch in dem Null-Müll-Kochbuch erschienen ist.
Jeder, der mich kennt, isst diese Haferflocken. Und alle bis jetzt sind süchtig danach. Also ich mache die mindestens einmal die Woche, mindestens.
In der Heideck-Siedlung in Neukölln wohnt die Rentnerin seit 6 Jahren. Um noch mehr gegen die Vermüllung zu tun, geht Christina Lorenzen einmal pro Woche mit ihrer Nachbarin Müll einsammeln, weil die Hausverwaltung einfach nicht hinterherkommt.
Es ist ja eine schöne Gegend hier, die Parks sind schön und so. Aber wenn das so verdreckt ist, das ist einfach, also man kommt sich manchmal vor wie auf der Müllhalde.
Rund 8000 Menschen leben in der Heideck-Siedlung, so genannt wegen der hochgelagerten Fußgängerbrücken, die die Häuser miteinander verbinden. Im Kampf gegen den Müll hat Eva Loy vom Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland mit den Bewohnerinnen und Bewohnern Kiezputzaktionen veranstaltet und auch das Null-Müll-Kochbuch herausgegeben.
In unserem Projekt Heidecks ohne Müll ging es ja darum, mit den Bewohnerinnen in Kontakt zu treten und sie anzusprechen. Und Kochen war so ein Türöffner. Und dann hatten wir ab Dezember 2024 eine Ausschreibung, dass jeder Bewohner, jede Bewohnerin ein Lieblingsrezept schicken kann.
Und dabei herausgekommen ist eine Rezeptsammlung, die genauso multikulturell ist wie die Mieterinnen und Mieter der Siedlung. Die 19-jährige Jasper Mahmoud und ihre Mutter Aisha haben den Salat Chana Chaat beigesteuert.
Das ist ein typischer indischer, aber auch pakistanischer Gemüsesalat. Wenn man zum Beispiel Tomaten hat, die ein bisschen älter sind, Kartoffeln, die nicht mehr so lange gut sind, dann kann man halt einfach Zwiebeln und Kichererbsen dazu nehmen. Wenn man möchte, auch noch Koriander und dann wird es ein schöner, leckerer Salat.
Jasper Mahmoud studiert jetzt Grundschullehramt an der FU Berlin. Seit 18 Jahren wohnt sie mit ihrer Familie hier. Bis zum Studienbeginn war die junge Frau regelmäßig als ehrenamtliche Zero-Waste-Botschafterin in der Wohnanlage unterwegs und hat die Bewohnerinnen und Bewohner über Müllvermeidung und richtige Mülltrennung aufgeklärt.
Ich wollte eine Veränderung mit einbringen. Es gibt hier sehr viel Müll, es ist ein großes Problem Und unser Ziel war es, dass wir Müll reduzieren und einen schönen Ort hier raus machen.
Das Projekt jedenfalls fand Beachtung in der regionalen Presse, genauso wie das Null-Müll-Kochbuch, freut sich Eva Loy vom Bund für Umwelt und Naturschutz.
Also wir sind da auf jeden Fall sehr glücklich drüber, auch dass es eben so gut angenommen wird und dass die Heidegg-Siedlung auch außerhalb der Siedlung und auch Neuköllns wahrgenommen wird. Das finde ich ein sehr schönes Ergebnis.
Das Kochbuch ist übrigens kostenlos und kann beim Quartiersmanagement der Heidegg-Siedlung abgeholt werden.
Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Konrad Spremberg.
Sie fanden es gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD Sounds App. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.